Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe, heute zum Thema Einfluss von Stress auf allergische Erkrankungen. Dieser Podcast wird freundlichst unterstützt vom BKK-Dachverband. Allergien, Anaphylaxie, Asthma und Neurodermitis sind weit verbreitete chronische Erkrankungen. Dieser Podcast beschäftigt sich heute mit den möglichen Auswirkungen von Stress auf die Symptome und den Krankheitsverlauf. Was ist Stress und wie wirkt er sich im Körper aus? Wie kann man oder wie kann ich mein Stresslevel messen und kann oder muss ich jeden Stress vermeiden? Das sind Themen, über die ich heute plaudere mit meiner lieben Kollegin Michaela Rünger. Herzlich willkommen, Michaela.
Hallo Sonja, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist, Michaela. Vielleicht stellst du dich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vor.
Ja, klar. Mein Name ist Michaela Rünger. Ich habe ein Diplom in Psychologie. Ich habe in Bonn studiert, habe danach dem Studium da in der Kinderklinik gearbeitet, habe mich da auch schon mit chronischen Erkrankungen beschäftigt, habe dann viele Testungen gemacht. Aktuell gebe ich Schulungen für Asthma, Anaphylaxie und Neurodermitis. Ich habe aber auch den Trainer für progressive Muskelentspannung, also diese PMR nach Jacobson, die vielleicht einigen ein Begriff ist. Und ich kenne mich auch aus mit Entspannung bei Kindern, habe also auch den Kinderentspannungstrainer und ich arbeite halt ganz oft so an der Schnittstelle zwischen Psychologie und verschiedenen chronischen Erkrankungen.
Ja, wunderbar. Und betreust uns ja schon seit vielen, vielen Jahren und wir sind froh, dass wir dich haben, weil das Thema gerade Stress und Entspannung ja nicht immer so direkt im Zusammenhang mit Allergien, Asthma, Neurodermitis gesehen wird.
Das stimmt.
Michaela, lass uns einfach mal mit einer eigentlich ganz einfachen Frage starten, die aber, glaube ich, nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Nämlich, was ist Stress?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Einstiegsfrage. Stress ist etwas, was wir wahrscheinlich alle kennen. Also wenn wir unser Leben so anschauen, dann sagen ja auch ganz viele Menschen, oh, das ist so stressig und früher war es besser. Und tatsächlich hat auch eine relativ neue repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2021 ergeben, dass rund ein Viertel der Befragten häufig unter Stress leidet. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Dabei war es so, dass Frauen im Durchschnitt etwas stärker betroffen sind und es wurden auch Kinder und Jugendliche befragt und auch die haben schon sehr häufig angegeben, dass sie zunehmend unter Stress leiden. Jetzt in der Psychologie oder auch in der Biologie oder in der Soziologie beschäftigt man sich schon lange mit dem Begriff Stress und man ist heute dazu übergegangen, das sogenannte biopsychosoziale Stressmodell zu propagieren, was eben bedeutet, dass da verschiedene Dinge einfach zusammenkommen.
Das hört sich jetzt erstmal total kompliziert an, also biopsychosoziales Stressmodell. Ich gehe davon aus, dass wir es vielleicht dann mit drei verschiedenen Arten von Stress zu tun haben.
Richtig, genau. Tatsächlich hat sich das über die Zeit so ein bisschen entwickelt. Als erstes war das biologische Stressmodell da. Das ist schon in den 1930er Jahren von Hans Seile damals, erfunden ist ja das falsche Wort. Also er hat halt festgestellt, dass der Körper auf jegliche Anforderungen irgendwie reagiert. Und er hat halt auch Stressoren dann bezeichnet und hat halt gesagt, jeder Stressor ist ein innerer oder ein äußerer Reiz und der Körper reagiert darauf relativ stereotyp mit einer unspezifischen Reaktion, das hat er noch gar nicht so viel näher erläutert, nämlich dem Stress. Und diese Stressoren können dabei individuell sehr verschieden sein. Das wissen wir ja auch selber von uns. Manche Dinge stressen uns, manche Dinge stressen uns nicht. Da sind so die großen Bereiche wie Beruf, Schule, Beziehung, aber jetzt auch in Bezug auf die allergischen Erkrankungen. Der starke Juckreiz bei der Neurodermitis, verbunden mit dem Schlafmangel, die Angst vor einer allergischen Reaktion bei der Anaphylaxie oder eben auch die Befürchtung, an Atemnot zu leiden beim Asthma. Was nämlich im Körper passiert ist, dass als Reaktion auf einen Stressor Hormone ausgeschüttet werden. Das passiert auch, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das passiert einfach, wenn der Körper Stress wahrnimmt, dann werden Adrenalin, Noradrenalin oder auch Cortisol ausgeschüttet, meistens aus der Nebennierenrinde. Und diese Stresshormone bewirken eine Reaktion im Körper. Der wird nämlich auf eine Kampf- oder eine Fluchtreaktion vorbereitet. Im Englischen nennt man das Fight or Flight. Was passiert durch die Stresshormone? Der Blutdruck steigt an, der Blutzuckerspiegel steigt kurzfristig an und es werden Fettsäuren freigesetzt. Der Körper kann also schnell auf etwas reagieren. Und diese erste Phase der Stressreaktion, die sogenannte Alarmreaktion, ist absolut sinnvoll, wenn wir uns evolutionär angucken, wie wir früher gelebt haben. Denn wir brauchten zum Fight or Flight körperliche Hochleistungen. Das hat unser Überleben gesichert. Aber heute ist es eben ein bisschen anders. Heute werden wir auch durch viele Stressoren in diese Alarmsituation hineinversetzt, in dieses Fight or Flight. Nur Fight or Flight findet eben ganz selten statt und es fehlt eben oft die Phase der Regeneration. Das heißt, wir haben ständig Stressoren, werden ständig in diese Alarmbereitschaft versetzt, aber die Regeneration fehlt. Und wir wissen eben aus vielen Befragungen und aus vielen Studien, dass gerade bei chronischen Erkrankungen wie Asthma, Neurodermitis oder Anaphylaxie es einfach sehr, sehr viele Stressoren im Alltag gibt.
Super, das hast du perfekt erklärt. Also ich habe am Anfang gedacht, so, ob es nicht ein bisschen zu kompliziert wird, aber sehr gut runtergebrochen, also biologisch, ne, Reaktion des Körpers. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn wir ständig in dieser Kampf- und Fluchtreaktion drin sind, so wie du es beschrieben hast, Fight or Flight, und das länger anhält, was passiert denn dann?
Genau, also das kann man eben nicht länger aushalten. Ja, und dann der Körper oder der Mensch ist ja sehr anpassungsfähig. Der versucht eben, ja, sich an diese Situation anzupassen und irgendwie damit zurechtzukommen. Oder er versucht, den Stressor zu beseitigen. Das ist jetzt wieder auf die chronischen Erkrankungen bezogen nicht einfach, weil ich kann ja meine Allergie nicht einfach wegmachen, um mein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Das heißt, ich muss versuchen, mich daran anzupassen. Und diese Phase bezeichnet Seile dann eben als diese Widerstands- oder Resistenzphase. Dann funktioniert man ganz gut, kommt ganz gut mit seinem Stress zurecht, kann sein normales Leben gut aufrechterhalten. Aber das funktioniert eben nur eine begrenzte Zeit. Und wenn eben ständig diese Fight-or-Flight-Reaktion, diese Alarmbereitschaft ausgelöst wird, dann fehlt eben diese Phase der Regeneration und dann kommt es zur Phase der Erschöpfung. Und diese Phase der Erschöpfung hat eben dann auch negative Folgen für den Körper. Also verschiedene chronische, also Diabetes, diese Sachen, Bluthochdruck, aber eben auch für die Psyche.
Und was bedeutet das jetzt für unsere allergischen Erkrankungen?
Das, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, dass es ja tatsächlich bei einer allergischen Krankheit, kann man nicht einfach sagen, so okay, ich meide jetzt sämtliche meine Stressoren. Also wenn wir zum Beispiel an die Nahrungsmittelallergie denken, dann ist es einfach so, dass im Alltag die Allergene oder das Allergen gemieden werden muss. Und das ist eben auch mit viel Aufwand verbunden. Also alle, die eine Nahrungsmittelallergie haben oder wo die Kinder vielleicht eine Nahrungsmittelallergie haben, wissen, was das heißt im Alltag. Man muss immer schauen, man muss immer informieren, man muss immer einfach auch aufpassen und kann nicht in die Eisdiele gehen und da unbeschwert ein Eis manchmal essen, sondern man muss immer nachfragen. Und diese ganzen Dinge können eben auch Stress auslösen, dass ich mich da immer drum kümmern muss. Oder bei der Neurodermitis mit dem schubweisen Verlauf. Ah, da berichten die Betroffenen ganz oft, dass sie das einfach auch stresst, dass sie immer auf der Suche sind. Was ist denn jetzt hier mein Auslöser? Warum hat sich denn jetzt meine Haut verschlechtert? Und das führt eben alles wieder zu Stress. Und deswegen müssen die Betroffenen dann einen anderen Weg finden. Also Stressor beseitigen funktioniert eben nicht. Das heißt, sie müssen sich anders daran anpassen. Und das werde ich dann später erklären, wie das vielleicht mit Entspannung funktionieren kann.
Ja, super. Gut. Jetzt hatten wir ja über drei Komponenten eingangs gesprochen, also bio, psychosoziale Stressmodell. Kommen wir mal zum zweiten Begriff, dem Psycho.
Genau, das ist dann das neben dem biologischen, das psychologische Stressmodell. Das wurde 1984 von Lazarus und Volkmann in die Psychologie dann tatsächlich eingeführt. Also vorher war es halt so biologisch, die biologische Reaktion, und jetzt kommt eben auch so die psychologische Komponente hinzu. Und Lazarus hat eben gesagt, dass Stress eine Interaktion ist, also ein Zusammenspiel zwischen der individuellen Bewertung, also wie nehme ich etwas wahr, und meinen individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Er sagt also, es gibt nicht den Stress per se, so wie das noch im biologischen Stressmodell ist, sondern entscheidend ist, was ich als Stress wahrnehme und was eben nicht. Und dann gibt es das sogenannte transaktionale Stressmodell, nur dass man den Begriff mal gehört hat. Und nach diesem Modell entsteht Stress eben immer dann, wenn ich eine Situation als Herausforderung erlebe und nicht sofort weiß, wie ich damit umgehen soll. Also zum Beispiel, wieder runtergebrochen auf unsere allergischen Erkrankungen, ich erlebe einen Asthmaanfall, das ist eine große Herausforderung, absolut. Und ich weiß aber nicht sofort, was mache ich denn jetzt genau? Was tue ich denn jetzt? Das heißt, das Individuum schaut sich eine Situation an. Jetzt nochmal ganz allgemein gesprochen. Eine Situation wird dann entweder als positiv bewertet oder als nicht wirklich wichtig. Dann muss nichts passieren. Dann ist alles gut und dann ist es auch nicht stressig. Wenn ich hingegen, so wie gerade beschrieben beim Asthmaanfall, eine Situation als stresshaft einstufe, dann muss ich im nächsten Schritt gucken, beziehungsweise das läuft tatsächlich alles ganz unbewusst ab. Also ich sitze nicht da und gehe so eine Checkliste durch, sondern das passiert ganz unbewusst. Und ich schaue, okay, was ist denn schon passiert? Ist mir schon ein Schaden, ist schon ein Schaden eingetreten oder droht mir eine Beeinträchtigung? Oder ist es vielleicht auch eine positive Herausforderung? Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, dass es auch positiven Stress gibt. Und dann gucke ich eben, wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen? Welche individuellen Bewältigungsressourcen habe ich? Also, wie bin ich in der Lage, mit diesem Stress umzugehen? Und da spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Meine Vergangenheit, also wie habe ich das zum Beispiel beim letzten Asthmaanfall gemacht? Oder als ich das letzte Mal mein Allergien zu mir genommen habe und gemerkt habe, dass ich reagiere. Wie habe ich das da gemacht? Hat das funktioniert? Wenn ja, dann ist mein Selbstvertrauen wahrscheinlich höher. Und ich denke so, okay, das kriege ich wieder hin. Wichtig sind aber auch Dinge wie das soziale Netzwerk. Das kommt dann eben später auch nochmal im sozialen Stressmodell. Es ist aber definitiv so, dass je weniger Ressourcen mir selber zur Verfügung stehen, desto höher, desto intensiver ist mein Stresserleben. Und die Verarbeitung dieses Stresses, die Bewältigung, nennt man eben Coping. Diesen Begriff kennen vielleicht auch schon manche Zuhörer und manche Zuhörerinnen. Und im Coping-Prozess wird eben dann auch geschaut, okay, ich habe das gut hingekriegt. Ich habe meine Medikamente genommen. Ich war ruhig in der Situation. Das wirkt sich positiv auf zukünftige Stresssituationen aus. Wenn ich hingegen die Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel bei einer anaphylaktischen Reaktion, das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und mein Kind oder ich selber musste vielleicht ins Krankenhaus, weil wir das, weil einfach noch weitere Medikamente notwendig waren, dann führt das eher dazu, dass eine gleiche oder ähnliche Situation in der Zukunft als bedrohlicher angesehen wird.
Also ein gutes Krankheitsmanagement ist ganz, ganz wichtig hierbei. Das höre ich so ein bisschen raus. Du hattest ja ein paar Beispiele schon genannt. Vielleicht hast du noch ein, zwei weitere Beispiele von positiven Wirkungen durch ein gutes Krankheitsmanagement.
Ja, genau. Also wichtig ist tatsächlich, dass man gute Informationen über seine Erkrankung hat. Ja, das ist so der erste Schritt. Schulungen sind dabei gut. Das Gespräch mit dem Arzt, auch so Seiten wie der Deutsche Allergie- und Asthmabund, wo einfach gute Informationen über verschiedene Erkrankungen geliefert werden. Und diese guten Informationen führen eben dazu, dass ich mich einem möglichen Stressor, in dem Fall einem Asthmaanfall, einem Neurodermitis-Schub oder einer anaphylaktischen Reaktion gegenüber weniger hilflos fühle. Und dass ich eben auch weiß, was ich selber in so einer Situation tun kann. Ja? Also Menschen mit einem Asthma, die haben ihr Notfallmedikament dabei, die kennen vielleicht Dinge wie Entspannung und Lippenbremse. Bei der Neurodermitis ist es ja so dieser Koffer, auf den man zurückgreifen kann, wenn man eben merkt, oh, die Haut entwickelt sich aber gerade so, wie ich das jetzt gerade nicht möchte. Ich gehe jetzt von Stufe Grün in Stufe Gelb oder vielleicht sogar in Stufe Rot. Was hole ich hier hervor? Oder auch bei der Anaphylaxie, ja, da muss ich immer das Notfallset dabei haben. Das heißt, ich habe eine gute Selbstwirksamkeit. Ich habe das Gefühl zu wissen, was ich tun kann. Und noch besser ist mein Gefühl, mit solchen Situationen zurechtzukommen, wenn ich das dann auch noch schaffe, stressige Situationen zu meistern, indem ich einfach versuche, ruhig zu bleiben. Ja, wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, ah, okay, die Lippenbremse, die den Asthmatikern wahrscheinlich ein Begriff ist, oder atemerleichternde Techniken, die habe ich angewendet und meine Atmung hat sich wieder reguliert oder ist zumindest etwas besser geworden, dann gibt mir das auch wieder Zuversicht und dann werde ich das beim nächsten Mal wahrscheinlich auch eher versuchen, wieder anzuwenden, zusammen mit den Medikamenten. Ne? Also die Entspannung ist nur ein zusätzlicher kleiner Stein im ganzen Management. Sodass eben die Bewertung einer zukünftigen Situation absolut davon abhängig ist, was ich denn in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht habe.
Spannend. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf das letzte oder das dritte Stressmodell, über das wir sprechen, das soziologische.
Genau, das ist tatsächlich noch ein bisschen später dazu gekommen von Karasek und Theorell. Das ist jetzt eins. Es gibt viele verschiedene soziologische Stressmodelle, aber ich denke jetzt für unseren Rahmen reicht das eine, das ich jetzt ausgesucht habe. Das ist von 1990 und hier sagen die zwei eben, dass Stress, die legen den Schwerpunkt auf die Entstehung von Stress im sozialen Kontext. Viel eben in der Arbeitswelt, ne, das wissen wir selber, Arbeit ist ein sehr großer Stressor, aber eben auch in der Familie. Das ist ja auch ein soziologischer, sozialer Punkt, die Familie. Und wichtig ist den beiden eben die soziale Unterstützung bei der Bewältigung oder dem Coping. Das wissen wir selber. Ja? Wir sind ja nicht allein auf dieser Welt, sondern wir sind immer in ein soziales Modell, in ein soziales Gefüge eingebunden. Eben hauptsächlich erstmal die Kernfamilie und dann aber eben auch die weitere Familie, die Betreuungspersonen. Das alles gehört ja zu unserem sozialen Umfeld und die sind einfach alle wichtig beim Bewältigungsprozess. Und das Modell sagt eben, dass es Anforderungen gibt an eine Person. Und wenn Stress ist, dann sehe ich nicht so viele Kontrollmöglichkeiten. Das heißt, ich habe hohe Anforderungen an mich selber. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass ich die Situation gut kontrollieren kann. Also meine Kontrolle ist eher gering. Und dann erlebe ich Stress. Und je höher diese Differenz ist, desto höher ist mein erlebter Stress. Und soziale Unterstützung wirkt sich eben nach dem Modell positiv aus, wohingegen mangelnde Unterstützung, also wenn ich alleine bin, nicht so ein gutes soziales Netzwerk habe, dann ist das eben ein zusätzlicher Risikofaktor für eine ausgeprägte Stressreaktion.
Lass uns das jetzt auch mal wieder auf die allergischen Erkrankungen runterbrechen. Vielleicht hast du auch hier, wie bei den anderen Modellen, nochmal ein, zwei Beispiele für uns.
Ja, genau. Also wie schon gesagt, das wurde halt so aus der Arbeitswelt, ist das gekommen, aber die Arbeitswelt ist ja nicht das, was uns jetzt gerade interessiert, sondern es geht uns ja bei den chronischen Erkrankungen wie Neurodermitis zum Beispiel um die Familie. Und in den vielen Schulungen, die ich mache oder auch wenn ich sonst mit Menschen spreche, wo ein Familienmitglied von Neurodermitis leidet, berichten besonders die Mütter sehr hohe Anforderungen. Also wenn wir uns vorstellen, dass ein Kind mehrmals am Tag eingecremt werden muss, also die Basistherapie, die ja so eine ganz wichtige Säule bei der Neurodermitis darstellt im Therapiemanagement, dann aber auch noch Bäder und Umschläge und diese ganzen Dinge, die da einfach wichtig sind, damit die Haut gut, damit der Hautzustand gut ist, sind häufig sehr zeitintensiv. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Anforderung an diejenigen, die das durchführen, entweder selber, wenn sie schon älter sind, oder dann eben die Betreuungsperson. Und auf der anderen Seite gibt es gerade bei der Neurodermitis das Gefühl, dass ich diesen schubhaften Verlauf ganz wenig kontrollieren kann. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo die Haut sich verschlechtert und ich weiß einfach nicht warum. Das liegt eben an diesem schubhaften Verlauf. Das heißt, ich habe auf der einen Seite sehr hohe Anforderungen und auf der anderen Seite sehr geringe Kontrolle, was zu einem hohen Stressfaktor führt. Und bei chronischen Erkrankungen sind einfach alle auf die Unterstützung durch das soziale Umfeld angewiesen. Ja, jetzt mal bei der Neurodermitis zum Beispiel, muss ich sicher sein, dass mein Kind in der Fremdbetreuung im besten Fall auch nochmal eingecremt wird mittags. Oder bei der Anaphylaxie muss ich sicher sein oder sind die Familien darauf angewiesen, dass alle in der Betreuung beteiligten Personen sicher das Allergen oder die Allergene kennen und dann auch entsprechend meiden. Sodass einfach ein gutes soziales Netzwerk da das Stresslevel senken kann.
Ja. Super, jetzt haben wir die drei Modelle einmal beleuchtet und auch Beispiele für die allergischen Erkrankungen aufgeführt. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen und vielleicht kannst du uns nochmal erklären, welche Folgen sich denn nun aus diesen drei Modellen ergeben.
Genau. Also aus diesem biologischen, psychologischen und sozialen Stressmodell ergibt sich eben das heute sogenannte biopsychosoziale Stressmodell, weil wir einfach sagen, es ist alles wichtig. Ja? Also das biologische Stressmodell hat diese Phasen der Stressreaktion in den Vordergrund gesetzt. Das müssen wir einfach so für uns mal uns vergegenwärtigen, was da abläuft. Dann die individuelle Bewertung, ja, und das Gefühl der persönlichen Kontrolle, was so im psychologischen Stressmodell wichtig ist und dann aber eben auch die soziale Unterstützung, die eben durch das soziale Stressmodell hinzugekommen ist. Das heißt, grundsätzlich kann jeder Reiz oder jede Situation als Stressor wirken, aber nicht jede Situation wird als stresshaft bewertet. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal gestresst bin. Na, das wissen wir aus dieser Alarmreaktion. Grundsätzlich ist das eine gute Sache. Wichtig ist aber, dass Regeneration da ist, weil fehlende Regeneration würde uns sonst krank machen. Das kann ich über Entspannung erreichen und gerade bei den chronischen Erkrankungen eben auch die soziale Unterstützung. Weil es einfach so ist, dass langfristiger anhaltender Stress zu verschiedenen körperlichen Beschwerden führen kann. Ja, also das, ne, wenn man zum Arzt geht, dann fragen, ne, dann, ah ja, okay, ne, wie ist es dann mit Diabetes, Herzinfarkt, Schlafstörungen? Ja, das sind so tatsächlich sehr heftige körperliche Beschwerden schon, die aber anhaltenden Stress auslösen kann. Anders, was vielleicht jeder so aus dem Alltag auch kennt, sind so Verspannungen, ja, gerade im Nackenbereich oder auch Schmerzen. Wir wissen eben auch, dass kurzfristiger akuter Stress das Immunsystem positiv stimuliert. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht, sondern das ist ja dieses Fight or Flight, ja, da muss ich fit sein. Chronischer Stress hingegen führt zu einer Schwächung der Immunabwehr. Und was vielleicht auch manche der Zuhörerinnen und Zuhörer ja kennen, ist, dass wenn es wirklich dauerhaft anhält, dass es dann so einen allgemeinen Erschöpfungszustand geben kann, den man auch Burnout nennt.
Jetzt könnte man ja so ein bisschen daraus ziehen, so ja, dann ist es doch vielleicht sinnvoll, Stress auch komplett zu vermeiden. Lautet da deine Antwort ja oder nein?
Nee, die lautet definitiv nein. Also auch in den Schulungen ist es halt oft so, dass dann Mütter oder Väter, die da sitzen, berichten so, ah ja, ich merke halt, wenn das und das ansteht, dann fängt das Kind sich an, mehr zu kratzen, ja, und dann sagen wir schon immer, ach nee, komm, dann lass es doch, ne? Aber es ist eben so, dass nicht jeder Stress beziehungsweise jeder Stressor schlecht ist und man kann auch nicht alles vermeiden. Stress gehört eben auch zum Leben dazu. Und in der Psychologie unterscheidet man tatsächlich auch zwei verschiedene Arten von Stress, die aber beide ähnliche Auswirkungen haben. Aber wir haben den sogenannten Eustress. Die Vorsilbe Eu kommt aus dem Griechischen und heißt gut. Und die Vorsilbe dis kommt aus dem Lateinischen und bedeutet schlecht. Das heißt, Eustress ist ein Stress, der eher positiv ist, der uns anspornt, Dinge zu erledigen. Also wenn ich zum Beispiel eine Feier vorbereite und ganz voller Vorfreude bin, dann ist das schon auch stressig. Ich bin aber eher dazu bereit, das zu tun. Wohingegen die Stress eher der Stress ist, den wir bei den chronischen Erkrankungen erleben, also Schlafmangel, Juckreiz, diese Dinge, und der hat eher gegenteilige Auswirkungen und wirkt sich dann eher negativ auf unser Wohlbefinden aus.
Lass uns mal ganz konkret werden. Was bedeuten denn jetzt diese Ausführungen, die du gemacht hast, für unsere Krankheitsbilder, Allergien, Anaphylaxie, Asthma, Neurodermitis?
Genau, also Grundlage ist halt dieses biopsychosoziale Stressmodell, was eben davon ausgeht, dass Stress biologische Folgen im Hormon- und Immunsystem hat, dass Stress sich psychisch auswirkt auf mein Wohlbefinden, dass Stress aber auch extrem abhängig davon ist, von meiner eigenen Person und von meinem sozialen Umfeld. Was wir aber wissen aus vielen Studien ist, dass Stress Auswirkungen haben kann auf chronische Erkrankungen wie Asthma, Neurodermitis. Es kann die Symptome verstärken oder sogar eine Erkrankung die Grundlage dafür liefern, dass eine Erkrankung ausbricht.
Gerade im Bereich von Asthma ist es ja so, dass wir viele Studien haben, die auch zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Asthmasymptomen und Stress gibt. Was kannst du dazu sagen?
Genau, also die Betroffenen berichten da in Befragungen häufig, dass eben die Sorge vor einem nächsten Asthmaanfall oder da vor einer Situation körperlich nicht gewachsen zu sein. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, wir wollen jetzt einen Familienausflug machen, wo es vielleicht auch auf eine Burg geht und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da diese Stufen schaffe, ja, dann führt das eben oft auch zu Stress oder auch zu Ängsten, weil ich dann denke, oh, wenn ich jetzt unterwegs vielleicht einen Asthmaanfall bekomme, ja, wie gehe ich dann damit um? 2011 wurde eine Studie in Finnland gemacht. Da war das so, dass sie sich eine große Gruppe, eine sogenannte Kohorte von Befragten angeschaut haben, die zu Beginn der Befragung noch keinerlei Asthma-Symptome hatten. Und dann haben die ein paar Jahre lang beobachtet und die mussten immer aufschreiben, welchen Stress sie denn haben. Und da war es eben in der Auswertung so, dass psychosozialer Stress, das sind eben Konflikte in Beruf und Familie, tatsächlich die Wahrscheinlichkeit dafür, neu ein Asthma zu entwickeln, dass sie einfach deutlich erhöht ist dadurch. Und andere Studien haben gezeigt, dass die Betroffenen, also eine Studie aus dem UK zum Beispiel, hat gezeigt, dass bei der Hälfte der Befragten Stress Symptome auslöst. Ja, also Symptome im Sinne von Atemnot, pfeifende Atmung, diese Sachen. Und wenn man sich das biologisch wieder anschaut, macht es auch Sinn. Ja, weil Stress zur allgemeinen Anspannung der Muskulatur führt und damit eben auch der Atemmuskulatur. Die können wir ja nicht bewusst beeinflussen, weder positiv noch negativ. Aber wenn unser ganzer Körper angespannt ist, dann spannt sich eben auch die Atemmuskulatur an. Dann atmen wir in Stresssituationen ja häufig auch schneller. Das kennen wir vielleicht von uns selber, dass man anfängt irgendwie nicht mehr so ganz gleichmäßig zu atmen. Damit möchte man eben auch den Körper besser mit Sauerstoff versorgen. Ist wieder total sinnvoll, wenn wir uns Fight or Flight angucken. Aber die empfindliche Bronchialschleimhaut wird dadurch eben manchmal gereizt und dann können Asthmasymptome ausgelöst oder verstärkt werden.
Und was können Betroffene in so einer Situation ganz konkret dann machen?
Tatsächlich Entspannung. Ne? Also Medikamente sind immer wichtig, aber wir sind ja heute nicht in einem medizinischen, sondern in einem psychologischen Podcast. Das heißt, hier steht ja dann auch die Entspannung und der Stress im Vordergrund. Das heißt, wie kann ich der Entspannung, dem Stress entgegenwirken? Eben mit Entspannung. Asthmatiker, Asthmatikerinnen kennen sicher das Stichwort Lippenbremse. Das ist eine bestimmte Atemtechnik, wobei eben durch den Widerstand der Lippen ausgeatmet wird. Man versucht ruhig zu atmen, die Ausatmung zu verlangsamen, zu verlängern im Gegensatz zur Einatmung. Überhaupt erstmal mal dreimal tief durchatmen, das kommt ja nicht von ungefähr, dieser Spruch. Ja? Und wichtig ist aber eben, dass man das in einer Situation übt, wo man gerade keine Asthmasymptome hat und gerade nicht gestresst ist. Ne? Weil sonst funktioniert es nicht. Das ist ein bisschen wie Vokabeln üben. Ne? Man muss Entspannung eben einüben. Und dann mache ich eben im besten Fall die Erfahrung, hey, ich bin ja selbstwirksam. Ich kann ja durch meine Atmung, durch Entspannung meine Atmung regulieren, so rum. Und dadurch steigt eben meine Selbstwirksamkeit in einer zukünftigen Situation wieder gut durch so eine Episode von Atemnot durchzukommen. Und das wirkt sich positiv auf mein Stresserleben aus.
Super. Kommen wir mal zu Neurodermitis. Hier ist es ja so, dass auch Stress ein Triggerfaktor für die Neurodermitis ist. Das bedeutet, dass Stress das Hautbild verschlechtern kann. Wie sind hier die Zusammenhänge?
Genau, also tatsächlich berichten das ganz viele Menschen, dass sie da einen Zusammenhang sehen. Bei jüngeren Kindern ist dies häufig der sogenannte Eustress, also dieser positive Stress, den ich eben dargestellt habe, wie zum Beispiel die Freude auf einen Kindergeburtstag oder eine Urlaubsreise oder Weihnachten, wo man dann merkt, oh, jetzt verändert sich die Haut des Kindes aber. Bei Jugendlichen und Erwachsenen ist es eher der sogenannte De-Stress, also der negative Stress, der die Haut verschlechtert, also Belastungen in der Schule oder im Beruf oder soziale Konflikte oder ähnliches. Aber Triggerfaktor ist ein gutes Stichwort. Also ein kleiner Punkt bei der Neurodermitis ist tatsächlich der Stress. Und es ist eben so, dass bei der Neurodermitis oder bei allen Menschen ist das so, dass Stress die Juckreizschwelle senkt. Das bedeutet, wenn ich gestresst bin, nehme ich den Juckreiz stärker wahr. Und wenn ich den Juckreiz stärker wahrnehme, kratze ich mehr. Und in der Folge führt das aber zu noch mehr Juckreiz. Also Menschen mit Neurodermitis kennen vielleicht diesen Juckreiz-Kratzzirkel. Ja? Das heißt, je mehr ich kratze, desto mehr juckt es, desto mehr kratze ich, desto mehr juckt es. Und dann kommt es eben auch noch zusätzlich zu diesen Hautläsionen. Ja, und das ist einfach so der Zusammenhang. Ja, also bei Stress empfinde ich den Juckreiz stärker und kratze mehr.
Da denke ich jetzt natürlich direkt an die Nacht und an oft auftretenden Schlafmangel, sowohl für Kinder wie auch für die Erwachsenen.
Absolut, genau. Also Schlafmangel ist ein ganz großer Stressor bei Neurodermitis und kommt ja wirklich sehr häufig vor, ja? Weil ich einfach, wenn ich nachts in der Wärme im Bett liege, den Juckreiz auch nochmal stärker wahrnehme. Und da ist es so, dass neben der großen Säule der Basistherapie, die Betroffenen kennen das, ja, gutes Eincremen mit der Basistherapie mehrmals am Tag ist einfach absolut wichtig. Hinzu können aber eben auch Entspannungsverfahren genutzt werden, um die Schlafqualität zu verbessern. Und das tatsächlich auch schon bei kleinen Kindern. Also man muss dann immer so ein bisschen vom Alter das abhängig machen. Aber Einschlafrituale sind auch schon Entspannungsverfahren. Wenn ich noch ein Buch vorlese, wenn ich vielleicht noch ein Lied singe bei kleinen Kindern, dann ist das auch schon ein Entspannungsverfahren, ja, und das kann eben einfach helfen, die Schlafqualität zu verbessern.
Jetzt stelle ich mir so einen ganz stressigen Tag vor, den ich habe und habe dann irgendwie im Hinterkopf, ja, jetzt muss ich hier aber auch irgendwie noch Entspannung einbauen. Also wie kann ich es machen, dass mich das nicht noch mehr unter Druck setzt?
Das ist ein guter Punkt, genau. Also wir wollen ja nicht durch die Entspannung zusätzlich stressen. Ne? Also wenn wir Schulungen für Neurodermitis geben, dann besprechen wir diese Sachen natürlich auch immer und dann ist aber immer auch ganz wichtig, dass wir sagen, oh, das soll jetzt nicht ein zusätzlicher Stressor an Ihren sowieso schon so stressigen Tagen sein. Ja? Wichtig ist, dass man sich einfach mal anschaut, was ist denn Entspannung? Also das muss nicht das Wellness-Wochenende sein, damit ich entspanne. Das ist natürlich toll und das tut jedem von uns gut. Aber wichtig sind so ganz kurze Auszeiten, ja, oder auch eine kurze Entspannungsübung. Also wirklich sich mal ans Fenster stellen und einfach 10-mal tief durchatmen. Ja, oder eine Tasse Kaffee nehmen und die nicht so im Stehen runterkippen, sondern sich damit hinsetzen, ja, versuchen dabei mal tatsächlich die Gedanken schweifen zu lassen, nicht aufs Handy gucken, nicht an den nächsten Einkauf denken, ja, sodass ich einfach versuche, kleine Oasen, Entspannungsoasen in den Alltag einzubauen und in den Schulungen nennen wir das immer die Energietankstellen und es ist uns ganz wichtig, dass man diese Energietankstellen wieder auffüllt, damit man eben dem Stress mehr entgegenzusetzen hat, ja? Dass ich eben in der Bewältigung denke, oh, ich kriege das besser hin. Das sind einfach so kleine Tipps. Und wenn man sich da mal Gedanken zu macht, das erleben wir immer wieder in den Schulungen, dann sagen die Eltern auch ganz oft so, super, das habe ich heute geschafft. Ich habe mir heute was Kleines Gutes getan. Und wenn es nur 3 Minuten waren.
Aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu üben, damit man es, ja, wie du es eben gesagt hast, wirklich dann abrufen kann. Weil ich glaube, viele Menschen haben auch in Anführungszeichen heutzutage Probleme mit dem Nichtstun. Und von daher, glaube ich, ist es wirklich wichtig, üben, üben, damit man es in solchen Situationen wirklich auch dann abrufen kann.
Absolut, genau. Und sich das auch erstmal bewusst machen.
Ja.
Ja, das hilft, das ist oft schon der erste Schritt, ja, sich das bewusst zu machen und dann zu merken, sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit, ey, das tut mir ja wirklich gut, wenn ich das mache. Und es hilft mir, den restlichen Nachmittag besser zu überstehen, wenn ich mir diese 5 Minuten Zeit genommen habe.
Ja, wunderbar. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich zur Anaphylaxie, also die potenziell lebensbedrohliche Reaktion auf Nahrungsmittel. Wie wirkt sich denn hier Stress auf die Erkrankung aus?
Ja, also hier ist es tatsächlich auch wieder so, dass das Wichtigste eine gute Aufklärung ist, das Mitführen des Notfallsets, das Meiden des oder der Allergene, um eben das Risiko einer schweren Reaktion zu verringern. Damit steigere ich das Gefühl meiner eigenen Kontrolle. Ja, da sind wir wieder bei meinen Anforderungen und meinem Gefühl der Kontrolle, was den Stress einfach verbessert, wenn ich den Eindruck habe, ich kann Dinge besser kontrollieren. Es ist aber manchmal eben auch so, dass die Angst vor einer anaphylaktischen Reaktion so stark ausgeprägt ist und einfach allgegenwärtig ist, dass das allgemeine Stresslevel entweder des Betroffenen oder der Betroffenen selber oder auch der Eltern so erhöht ist, dass Eltern oft von einer unglaublichen Grundanspannung sprechen und dass sie dann einfach große Schwierigkeiten haben, Situationen auch nochmal gut einzuschätzen. Ja, also ist das jetzt eine Situation, die tatsächlich lebensbedrohlich sein kann? Ja, dann muss ich natürlich besonders vorsichtig sein. Oder ist das eine Situation, wo ich eigentlich, wenn ich nochmal gut drüber nachdenke, auch ein bisschen entspannter sein kann, weil eben keine wirkliche Gefahr für das Kind besteht. Und diese Ängste und diese vermehrte Anspannung sind bei Eltern ganz häufig dann, wenn das Kind einen neuen Entwicklungsschritt geht, zum Beispiel das erste Mal in die Fremdbetreuung oder das erste Mal bei Freunden übernachtet, dass sie dann einfach von so einer ganz hohen Anspannung berichten, wo einfach die Entspannung dann ja wichtig ist. Ja, ich muss natürlich immer bei der Anaphylaxie die Lebensmittel kontrollieren. Das ist absolut unumgänglich. Ja, es sollte aber nicht dazu führen, also die Angst, die vielleicht Eltern erleben oder diese sehr große Anspannung oder auch die Betroffenen selber, sollte nicht dazu führen, dass die Lebensqualität zusätzlich eingeschränkt wird und sich zusätzlich verschlechtert.
Also kann auch hier Entspannung helfen.
Genau, weil sie eben helfen kann, dieses allgemeine Stressniveau zu reduzieren. Ja, da geht es mir tatsächlich darum, dass dass es einfach Familien manchmal gibt. Also das wissen wir eben auch aus unseren Schulungen oder auch aus Telefonaten mit Betroffenen, dass einfach viele Situationen als unglaublich stresshaft wahrgenommen werden. Und dann kann es einfach helfen, durch Entspannung das allgemeine Stressniveau zu reduzieren. Und auch in der anaphylaktischen Reaktion selber ist es hilfreich, wenn alle Beteiligten versuchen, ruhig und entspannt zu sein. Ich hatte letztens in der Schulung einen Jungen, der, wir haben dann darüber gesprochen, und dann hat er auch gesagt so, eigentlich wäre es ja gut, wir würden erstmal gucken und mal 3-mal tief durchatmen, wenn wir merken, irgendwas passiert. Und ich habe gesagt, ja, genau, super, das hat der 8-Jährige richtig gut erkannt. Ja, wir schauen uns das erstmal in Ruhe an. Die Medikamente sind dabei. Das Notfallset soll ja immer am Kind sein. Ja, alle Beteiligten versuchen ruhig zu bleiben, weil nämlich Stress auch die anaphylaktische Reaktion verstärken kann. Ja, und deswegen ist das total hilfreich zu versuchen, wie der gesagt hat, erstmal nochmal 3-mal tief durchzuatmen, sich dann anzuschauen, was ist in meinem Notfallset, wie ist mein Ablauf. Und dann die Situation im besten Fall gut zu meistern.
Super, ja. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal ein bisschen selber klar werden, was stresst mich, was ist mein Stresslevel, was sind meine Stressoren. Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen ganz ins Allgemeine. Also wie kann ich denn für mich mein Stresslevel messen und was gibt es für Instrumente, die mich dabei unterstützen?
Genau, ich habe ja eben gesagt, dass die Bewertung einer Situation und damit auch der erlebte Stress individuell wahnsinnig unterschiedlich ist. Dennoch versucht man es eben vergleichbar zu machen mit einer sogenannten visuellen Analogskala. Das kennt man zum Beispiel auch aus der Schmerztherapie, ne? Das heißt, wir haben eine Skala von 1 bis 10. Die kann auch anders sein, aber oft ist die von 1 bis 10 und dann würde 1 eben bedeuten, ach, ich bin total entspannt und total gechillt und 10 würde einfach den maximalen Stress darstellen. Und wenn ich so eine Skala habe, dann kann ich die eben auch in einem Stresstagebuch festhalten.
Wunderbar. Stresstagebuch, das ist ja ein gutes Wort, ein gutes Thema. Wir bieten ja auch vom Deutschen Allergie- und Asthmabund im Rahmen unseres Projektes ein Stresstagebuch an, was Sie sich über die Internetseite auch downloaden können. Und vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen. Was ist denn so ein Stresstagebuch?
Also ein Stresstagebuch zu führen macht immer dann Sinn, wenn ich den Eindruck habe, dass meine Symptome, sei es jetzt bei Allergie, bei Anaphylaxie oder bei Neurodermitis, vom Stress beeinflusst werden. Ja? Also es kann halt sein, dass ich merke, oh, es war ein stressiger Tag, ich brauche mehr Notfallmedikament oder ich kriege einfach abends oder morgens oder wann auch immer, merke ich einfach, dass ich schlechter Luft bekomme. Oder der Zustand der Haut verändert sich, die Häufigkeit des Kratzens, die Schlafqualität leidet, mein allgemeines Wohlbefinden leidet. Dann habe ich ein Stresstagebuch und da nehme ich mir einmal am Tag, tatsächlich dauert das so 2-3 Minuten, bewerte ich mein allgemeines Stresslevel, also auf dieser Skala von 1 bis 10. Und oft gibt es dann eben auch noch so Fächer, oder Felder, nicht Fächer, wo man besondere Ereignisse aufschreiben kann, also positiven Stress, Eustress wie, oh, war auf dem Kindergeburtstag oder die Stress, oh, hat sich mit der besten Freundin gekloppt, jetzt bei Kindern oder eben auch bei mir selber. Und dann kann man noch individuell weitere Dinge aufschreiben, wie dann zum Beispiel bei der Neurodermitis den Zustand der Haut oder die Schlafqualität oder beim Asthma eben die Asthmasymptomatik.
Wunderbar. Zum Schluss, vielleicht hast du noch so ein paar Punkte, ein paar Tipps, die man so allgemein geben kann, um denn das Stresslevel zu reduzieren.
Also das sind tatsächlich die Dinge, die die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch alle schon kennen und die trotzdem so wahnsinnig schwierig sind, im Alltag umzusetzen. Wir wissen, dass ausreichend Schlaf ganz wichtig ist für unser Stressniveau. Wir wissen eben auch, dass Schlafmangel bei der Neurodermitis zum Beispiel ein massiver Stressor sein kann. Das heißt ausreichend Schlaf. Das ist aber auch individuell sehr verschieden. Manche Menschen sind mit 6 Stunden ausreichend versorgt, andere brauchen vielleicht 9. Ja, dass ich da so schaue, schlafe ich denn ausreichend? Schlafhygiene ist da ein Stichwort, das sicher auch viele schon kennen. Regelmäßige Bewegung, ne, ist ein ähnlicher Allgemeinplatz wie der ausreichende Schlaf. Auch das wissen wir alle. Wir wissen aber eben auch, dass durch Bewegung Stress abgebaut werden kann. Ja, nicht umsonst heißt es Fight or Flight. Ja, das heißt, meine ausgeschütteten Stresshormone werden leichter wieder abgebaut, wenn ich mich bewege. Also regelmäßige Bewegung ist wichtig. Wenn möglich, kann man versuchen, stressige Situationen zu vermeiden. Aber, das habe ich eben schon gesagt, das ist bei den chronischen Erkrankungen eben nicht ganz so einfach, weil sie einfach mit vielen Stressoren verbunden sind. Wenn ich aber merke, dass mich zum Beispiel bestimmte Dinge im Alltag sehr stressen, dann kann ich versuchen, die zu vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel merke, mich stresst der Einkauf viel, viel mehr als mein Mann, ja, vielleicht kann man ja tauschen, ja. Oder mich stresst es, wenn wir morgens so knapp immer mit der Zeit sind, dann kann ich vielleicht versuchen, den Wecker 10 Minuten früher zu stellen, um diese morgendliche Situation ein bisschen zu entstressen. Also stressige Situationen aktiv vermeiden, wenn das möglich ist. Dann natürlich die ganzen Sachen, die so aus der Psychologie kommen, die Entspannungsübungen, ja, zur Regeneration, zum besseren Umgang mit der chronischen Erkrankung, verbunden mit den Atemübungen, ja, zum Beispiel die Lippenbremse beim Asthma. Oder auch bei den anderen Entspannungsverfahren wird ja sehr viel Wert auf die Atmung gelegt. Und wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass bei mir oder in meiner Familie das so ein großes Thema ist, der Stress oder der Umgang mit der chronischen Erkrankung im Allgemeinen, dann spreche ich mit meinem Hausarzt, mit dem behandelnden Kinderarzt. Und manchmal macht es dann tatsächlich auch Sinn, sich für eine Psychotherapie zu entscheiden, um da eben nochmal ganz gezielt diese Dinge angehen zu können.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Michaela, dass du uns mitgenommen hast in dieses spannende Thema Stress und Stressbewältigung. Und ich freue mich auf weitere Formate mit dir, sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, dass du dabei
Dankeschön.
Warst.
Dankeschön, ja.
Genau. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie weitere Angebote zum Thema Einfluss von Stress auf allergische Erkrankungen nutzen möchten, schauen Sie doch auf unseren Internetseiten vorbei, www.daab.de. Vielen Dank und bis bald.
Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.daab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.